Bonjour zu einer neuen Folge von Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Ich hoffe, man hört mich jetzt gut, denn ich sitze nicht wie sonst im Büro, um diese Folge aufzunehmen, sondern in der Küche und habe ein kleines Baby auf dem Arm. Denn kurz nachdem ich die letzte Folge hochgeladen hatte, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 0.01 Uhr habe ich die Folge hochgeladen und ein paar Stunden später ist die Fruchtblase geplatzt, sodass ich mein Schwangerschafts-Sommer-Special abgebrochen habe und eigentlich ja dann erstmal in die Babypause gehen wollte. Aber wo die Erinnerung jetzt noch so frisch ist und ich so wahnsinnig euphorisch bin darüber, wie schön diese Geburt ablief, dachte ich mir, ich mache spontan eine Folge zum Thema Hausgeburt. Beziehungsweise zwei Folgen, denn ich habe euch bei Instagram gefragt, welche Fragen ihr in Bezug auf die Geburt habt, beziehungsweise auf die Entbindung von meiner kleinen Laila. Und obwohl gar nicht so wahnsinnig viele Fragen kamen, habe ich mal wieder wahnsinnig viel zu erzählen und dachte mir, ich mache zwei Folgen draus. In diesem ersten Teil beantworte ich jetzt also eure Fragen und in Teil 2 geht es dann konkret darum, wie die Geburt abgelaufen ist. Apropos Instagram, da heiße ich feli_in_paris und aktuell teile ich da ganz viel Wochenbett-Input und ihr kriegt ja tagtäglich mit, wie mein Wochenbett abläuft und was mich so beschäftigt und wie für mich der Beginn als Zweifachmama ist. Wenn ihr wollt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da über die App, über die ihr hört. Man kann jetzt auch bei Spotify bewerten, übers Handy direkt. Also wenn ihr gerade über Spotify hört und noch nicht bewertet habt, dann macht das doch gerne. Ja, und bevor ich jetzt lange um den heißen Brei herumrede, starte ich direkt mit euren Fragen. Die erste Frage kam von Carla. Die hat gefragt, wie lange hat es gedauert? Wie stark waren die Wehen? Hattest du dolle Schmerzen? Und lustigerweise hatte ich irgendwie ein paar Tage noch vor der Geburt die Podcast-Folge von Sol & Pepper bzw. von Julie zum Thema Hausgeburt gehört. Also das war auch ihre zweite Geburt und da ging es auch um Schmerzen. Oder es war die Folge von Isa, genau. Ich habe mir beide Hausgeburtsfolgen angehört, also von zwei Podcasten, die ich sowieso gerne höre. Und da habe ich mir eben nochmal diese zwei Hausgeburtsfolgen angehört. Genau, also der Podcast Hi Baby. Isa hat ja jetzt auch gerade vor 3 Monaten entbunden und hatte eben auch eine Hausgeburt. Und da ging es eben auch um die Frage der Schmerzen. Beziehungsweise haben beide, in beiden Folgen wurde das Thema angeschnitten. Eigentlich finde ich diesen Ansatz ganz cool, wenn man das Wort Wehe, wo ja das Wort weh, also wenn was wehtut, drin steckt, so ein bisschen aus dem Wortschatz verbannt, weil sich das irgendwie so anhört, wie wenn man unnütze Schmerzen hat. Und die Wehen dienen ja dazu, dass der Uterus, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht, dass es eben Kontraktionen auslöst und dadurch das Baby in den Geburtskanal rutscht. Und wenn man sich das so vorstellt, finde ich, ist es schon mal was ganz anderes, als wenn man da so wehleidig dran geht irgendwie. Und das hat auch bei der ersten Geburt schon ganz gut geklappt, dass ich so ganz gut durch die Wehen kam. Die Julie sagt in ihrer Hausgeburtsfolge, also von dem Podcast Socken in Sandalen, ich verlinke euch beide Folgen auch nochmal hier in den Shownotes, weil mich beide wirklich sehr inspiriert haben auch, muss ich sagen. Beziehungsweise sind solche positiven Geburtsberichte natürlich auch einfach super kraftvoll und inspirierend und irgendwie denkt man sich, es ist möglich, auch eben ohne PDA und ohne Interventionen und ohne Schnickschnack irgendwie. Also ich fand schon das ganze Thema Hausgeburt spannend und habe mir immer gerne irgendwie andere Geburtsberichte angeschaut, angeguckt, durchgelesen und eben auch mit Freunden und Bekannten gesprochen, die selber Hausgeburten hatten. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, zurück zum Thema Wehe oder Weh, wenn was weh tut. Bei der ersten Geburt war es dann so, dass ich mir das auch schon so vorgestellt habe wie Wellen, was ja auch so ein bisschen dieser Hypnobirth-Ansatz ist. Ja, wenn man eben davon ausgeht, dass es natürlicher Prozess ist und sich vorstellt, dass jede Wehe einen näher zum Kind bringt, dann kann man sich das eben auch vorstellen wie Wellen. Und damit bin ich bei beiden Geburten eigentlich ganz gut gefahren, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Also, dass man einfach die Wellen oder Wehen so gehen und kommen lässt und sich da jetzt nicht so drauf versteift, sage ich mal. Aber ich denke, es ist auch total Typsache, weil ich hatte mir auch schon vor der ersten Geburt vorgestellt, dass ich dann die Wehen so veratmen werde auf einem Yogaball oder mich irgendwie in so ein Tuch reinhänge oder dass ich eher so der Bewegungstyp bin, weil ich ja sehr aktiv bin eigentlich. Aber bei der ersten Geburt war es so, dass ich echt die ganze Zeit nur auf dem Rücken lag eigentlich und mich auch gar nicht mehr bewegen wollte. Ich glaube, im Nachhinein war das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen so eine Angststarre im Krankenhaus oder irgendwie auch so ein, ja, da kam, glaube ich, einiges zusammen, aber jedenfalls ist es ja keine natürliche Haltung, auf dem Rücken zu liegen, während der Austreibungsphase zumindest ist das eigentlich nicht normal oder nicht physiologisch, also es ist ja viel nützlicher sozusagen oder viel besser auch für das Kind, wenn man im Vierfüßlerstand entbindet oder im Stehen oder keine Ahnung, also auf jeden Fall ist diese typische Filmhaltung auf dem Rücken liegend ja alles andere als eigentlich normal. Aber so war es bei meiner ersten Geburt komischerweise dann aber auch. Und bei der zweiten Geburt, ja, war alles ganz anders. Ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Diese Frage der Schmerzen hat auch die Isa, genau, das war in der Podcast-Folge von der Isa, die hat das auch angesprochen und meinte, dass man ja irgendwie immer wissen will als Frau, ob das sehr stark wehtut. Und ich glaube, es kommt schon viel auch auf das Schmerzempfinden an, also wie viel Schmerz man aushalten kann. So doof es klingt, das soll jetzt keine Angst machen, aber es ist halt einfach eine, also ich finde schon, dass es ein Schmerz ist. Die Christine Graf sagt in dem Podcast Die friedliche Geburt, dass es bei ihrer Geburt eine starke Dehnung war. So könnte man es natürlich auch umschreiben. Also eine sehr starke Dehnung, eine sehr starke, ja, es ist einfach eine Kraftanstrengung. Ich meine, egal wie es ist, eine Geburt ist nun mal kein Spaziergang. Also keine Frau hat bisher gesagt, dass es nicht anstrengend war. Wie stark die Schmerzen sind, also doch, ich hatte echt anderthalb Stunden in der letzten Phase oder was heißt die letzte Phase, da wo es eigentlich so richtig losging, ab dem Moment hatte ich schon Schmerzen. Kann man nicht anders sagen. Und ich hatte auch Angst, dass wenn ich das nicht so klar kommuniziere, vor allem meinem Mann gegenüber, dass der dann mich direkt ins Krankenhaus fährt. Also ich wollte ihn quasi vorwarnen, da ich eine Zeit lang, als es dann eben richtig losging mit den Wehen, alleine war. Aber ich komme nochmal näher darauf zu sprechen. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass es alles gut aushaltbar ist. Und ich habe ja jetzt auch den direkten Vergleich mit PDA und ohne PDA. Und ich fand es richtig schön, das alles bewusst zu erleben, trotz der Schmerzen, trotz der Wehen. Und vor allem auch alles, was dann danach kommt, nach der Austreibungsphase, wenn das Kind dann da ist. Und auch wenn man dann noch die Plazenta gebären muss, also die Nachgeburt, das tut dann überhaupt nicht mehr weh. Beziehungsweise, also fast alle Frauen, mit denen ich über die Nachgeburt gesprochen habe, die erinnern sich eigentlich gar nicht richtig daran, wie sie die Plazenta geboren haben oder ob das weh tat. Also ich fand es schon so ein bisschen unangenehm, einfach weil man halt gerade ein Kind geboren hat und weil man einfach keine Lust mehr hat zu pressen. Also so ging es mir. Ich lag dann da erstmal, ich glaube, 40 Minuten rum. Und meine Hebamme hatte eigentlich vorher mir schon gesagt, dass man so nach 20, 30 Minuten nach der Geburt des Kindes ungefähr die Plazenta aus sich rauspressen sollte. Und wenn das nicht von alleine kommt, also es wird ja dann ganz viel natürliches Oxytocin ausgeschüttet, also dieses Bindungshormon oder auch Liebeshormon genannt, das, was man auch ausschüttet, wenn man sich verliebt oder was auch zum Beispiel beim Orgasmus ausgeschüttet wird. Und dieses Hormon produziert man ja in Übermaßen nach der Geburt. Man ist total verliebt in sein Baby, was man gerade in den Händen hält und man spürt wirklich den Schmerz nicht mehr. Aber ich fand es schon, also ich hatte halt einfach keine Lust mehr zu pressen und ich dachte dann so irgendwann, also ich dachte mir so, gut, dass meine Hebamme so verpeilt ist und nicht auf die Uhr guckt, weil ich habe dann nämlich auf die Uhr geguckt und gemerkt, huch, jetzt ist schon eine halbe Stunde und dann dachte ich mir so bei 40 Minuten, bevor sie mir jetzt dieses synthetische Oxytocin spritzt, was sie schon bei mir Wochen vorher im Kühlschrank gelagert hatte und was man dann eben in den Po spritzt, wenn die Nachgeburt nicht von alleine kommt, ja, dann sollte ich jetzt nochmal die nächste Presswehe nutzen, also man spürt schon noch, dass Presswehen kommen und gehen. Und dann habe ich eben mit einer Presswehe, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine war oder zwei, auf jeden Fall eben die Nachgeburt geboren. Und obwohl die ja so tellergroß ist, die Plazenta, tut das wirklich nicht mehr weh. Beziehungsweise hatten mir beide Hebammen auch vorher gesagt, so jetzt wäre es nicht schlecht, wenn du aus der Badewanne rausgehst, weil ich habe die Kleine ja in der Badewanne zur Welt gebracht, dich aufs Bett legst und dort die Nachgeburt in Ruhe gebärst. Genau, und um nochmal auf die Wehen oder auf die Frage des Schmerzes zurückzukommen. Meine Mama hat mir auch schon vor der ersten Geburt gesagt, man zählt nicht ab der ersten Wehe. Und vor der ersten Geburt wusste ich nicht so richtig, was sie damit meint. Und jetzt bei der zweiten Geburt habe ich wirklich überhaupt nicht auf die Zeit geachtet oder so dieses Typische, was man im Vorbereitungskurs auch lernt. Guckt mal auf die Uhr, zählt mal, wie viel Zeit ihr zwischen den Wehen habt. Man sagt ja, ich glaube, bei spätestens 3 bis 5 Minuten zwischen den Wehen sollte man losfahren ins Krankenhaus, wenn man im Krankenhaus entbindet. Und diesen Stress hatte ich ja schon mal gar nicht, dass ich weg musste, was ich auch als super angenehm empfunden habe. Dass ich einfach so ja, zu Hause bleiben konnte und einfach die Wehen so kommen und gehen lassen konnte eben. Und dass es einfach alles so okay war. Und meine Mama meinte aber, glaube ich, mit diesem, man zählt nicht ab der ersten Wehe, dass man eben, ja, da jetzt noch nicht so in Panik ausbricht oder sich nicht denkt, oh Gott, weil es wird ja immer heftiger. Also natürlich sind die Wehen kraftvoll und überrollen einen am Ende auch so sehr, also mir zumindest, die Sprache verschlägt oder ich dann gemerkt habe irgendwann, ich muss mich jetzt wirklich auf diese Wehe konzentrieren. Und wenn ich nicht ein Kleinkind bei mir gehabt hätte, um das ich mich hätte kümmern müssen, meine kleine große Tochter, die ja auch erst 2 Jahre alt ist, also wirklich noch klein ist, aber natürlich jetzt riesig erscheint im Gegensatz zu diesem kleinen Säugling, dann hätte ich, glaube ich, auch wirklich mich gerne noch ausgeruht oder hätte noch mehr Zeit für mich gehabt. Und es war irgendwie ja, tagsüber nicht so gut möglich. Ich habe mich aber an dem Tag der Geburt unglaublich stark gefühlt und unglaublich energiegeladen und ich hatte die Kraft. Also das war echt so ein gutes Gefühl, schon so in die Geburt zu gehen und zu merken, ich bin fit, weil das fehlte mir beim letzten Mal. Da hatte ich schon eine schlaflose Nacht hinter mir. Da habe ich mir total viele Sorgen gemacht und mir den Kopf über alles Mögliche zerbrochen und bin schon so richtig angestrengt irgendwie aufgewacht. Und dann habe ich eben, also beim letzten Mal, so das Fruchtwasser verloren und dann hat sich das ganze Jahr dann noch 2 Nächte länger hingezogen. Das waren dann echt so 3 schlaflose Nächte und das war super kräftezehrend. Und diesmal ging es, wie gesagt, ganz früh morgens los und am Abend war sie dann da. Also es ging quasi insgesamt, wenn man jetzt ab dem Moment der geplatzten Fruchtblase rechnet, ging es quasi 14 Stunden. Das steht auch auf dem Geburtsbericht, aber die eigentlichen Geburtswehen sozusagen, würde ich mal sagen, haben 1,5 Stunden maximal gedauert. Und darüber diskutieren übrigens Julie und Moritz auch in der Folge von Socken in Sandalen, also in der Hausgeburtsfolge von ihrem zweiten Kind Nalu. Also die haben auch so ein Q&A gemacht bei Instagram und da fragte eben jemand, wie lange die Geburt gedauert hat. Und dann sagt Moritz eben irgendwie so und so lange und dann diskutieren die darüber, beziehungsweise streiten sich fast in dieser Podcast-Folge. Und ich fand das super interessant, weil Julie sagt dann so, naja, aber für die Frau geht ja die Geburt los mit den ersten Wehen. Und die ersten Wehen hatte ich tatsächlich dann auch schon kurz nach Blasensprung, also schon so ein Ziehen im Unterleib, so wie wenn man seine Periode bekommt. Und auch ein Stechen, so ein, ja, wie so ein Stechen in der Scheide oder so ein Druck nach unten eben schon. Das hatte ich definitiv schon ab morgens, aber es war wirklich bis nachmittags sehr, sehr gut aushaltbar oder nicht nur aushaltbar, sondern ich habe eigentlich alles ganz normal weitergemacht. Ist wie gesagt Typsache. Ich habe mich dann auch gefragt, wenn ich mich jetzt doch noch irgendwie so mehr konkret vorbereitet hätte mit Hypnose, ob ich vielleicht sogar gar keine Schmerzen in dem Sinne empfunden hätte, weil bei mir war dann die Sache, dass mich das so überrollt hat plötzlich, als es dann richtig losging, also dass ich dann wirklich so Schmerz, Schmerz, Schmerz im Kopf hatte und gar nicht mehr rauskam aus der Nummer. Beziehungsweise hat meine Hebamme mir gesagt, ich bin in die sogenannte Phase de Désespérance reingeschlittert, also in die Verzweiflungsphase, die jede Frau hat, während einer Geburt zu irgendeinem Zeitpunkt und ich sei nicht mehr aus dieser Verzweiflungsphase rausgekommen, bis das Kind da war. Also ich hatte wirklich, ja, ab, ich sag mal so ungefähr 19 Uhr bin ich in die Verzweiflungsphase reingekommen und um 20.25 Uhr war die kleine Maus da. Aber dadurch, dass ich eben nicht wusste, wie lange das jetzt dauert, dachte ich mir, oh Gott, was mache ich denn jetzt, wenn es bis morgen früh so weitergeht? Und man hat dann eben, ja, 1000 Zweifel, 1000 Gedanken. Aber welche Gedanken das alles waren, darauf komme ich in der nächsten Folge nochmal genauer zu sprechen. Die zweite Frage, die mir gestellt wurde von Christina, war, was mir geholfen hat. Also ob ich irgendwelche Tipps anderen werdenden Müttern mitgeben kann, mit Dingen, die mir geholfen haben. Ja, und da ich weiß, dass die Geburt oder die Entbindung von Christinas Kind auch unmittelbar bevorsteht, möchte ich sie erstmal ermutigen und sagen, dass ich finde, dass sie schon super vorbereitet ist. Weil als wir darüber gesprochen haben, beziehungsweise sie mir gesagt hat, dass sie auch mal über das Thema Hausgeburt nachgedacht hat, sich aber total wohlgefühlt hat in dem kleinen Krankenhaus, in dem sie auch ihren ersten Sohn entbunden hat, dachte ich mir, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man in sich selber reinhorcht und sich überlegt, wie fühlt sich das für mich an? Und ich glaube, Christina hat sich damit die Frage schon selbst beantwortet, weil sie eben sich vorgestellt hat, wie wäre das für mich, zu Hause zu entbinden, und es sich für sie weniger stimmig angefühlt hat, als in das kleine Krankenhaus zu gehen, wo sie sich auch geborgen und sicher und gut betreut fühlt. Ich glaube, dass das Gefühl, was man hat, einem da schon die beste Antwort drauf geben kann, auf die Frage der Tipps oder der Vorbereitung. Und ich glaube auch, dass wenn man sich bewusst mit der Geburt auseinandersetzt, was ich jetzt wirklich viele Wochen, wenn nicht sogar monatelang gemacht habe, dass man dann auch mental auch, ja, gestärkt in die Geburt geht. Weil wie die Geburt konkret abläuft, weiß man ja nie. Beziehungsweise gibt es halt einfach so viele Faktoren, die, ja, so viele Unbekannte, dass man sich auch eigentlich ja nur beschränkt vorbereiten kann, beziehungsweise eigentlich ja offen bleiben muss oder sollte für alles, was passieren kann. Und als ich diese Angst hatte, dass sich das Kind im Bauch, ich wusste ja damals, vor 2 Wochen, noch nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, kommt einem jetzt schon so lange hervor. Es ist ja wirklich erst 12 Tage her, aber lustig. Kellapsus. Ah, jetzt habe ich mich selber wieder rausgebracht. Dadurch, dass ich ja nicht wusste, relativ kurz vor der Geburt, ob sich das Kind in meinem Bauch, ich wusste ja noch nicht, ob es Mädchen oder Junge wird, genau da war ich stehen geblieben, sich nochmal zurückgedreht hat, hatte ich dann auch plötzlich diese Angst von, ich muss eventuell ins Krankenhaus. Hätte ich ja gemusst, wenn das Kind in Beckenendlage geblieben wäre, sich also nicht in die Schädellage gedreht hätte, also nicht mit dem Kopf nach unten gelegen hätte, dann wäre keine Hausgeburt möglich gewesen. Und dann hätte ich ins Krankenhaus gemusst. Und dann, je nach Krankenhaus, wäre ja auch ein Kaiserschnitt sehr wahrscheinlich gewesen. Und ja, als das eben in der, wann war das, 36. Woche, also ich glaube, ja, so 2 Wochen vor der Geburt, gerade ein Thema war, habe ich gemerkt, wie wenig offen ich eigentlich für andere Optionen bin. Also ich habe mich schon sehr auf diese Hausgeburt versteift und ich hatte dann auch so ein Streitgespräch mit meiner kleinen Schwester, die meinte, Hauptsache, das Kind ist gesund und kommt gesund auf die Welt. Und klar, darum geht es ja gar nicht. Natürlich möchte man das, also nicht nur möchte man, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Natürlich ist das die erste Priorität. Aber es geht ja auch darum, wie man selbst die Geburt erlebt. Und ich hatte mich eben viel, ja, mit Büchern vorbereitet, auch viel französische Literatur, die mir meine Hebamme empfohlen hatte. Unter anderem, was ich jedem wirklich empfehlen kann, ist der BD, also der Comic Découvrez vos Superpouvoirs von Lucille Gomez. Da geht es um die Superpower der Frauen, um das Gebären, dass es eben was ist, was nur Frauen können. Ich kann es jetzt gar nicht in 2 Sätzen zusammenfassen, aber es ist ein Buch, was mir unglaublich viel Kraft nochmal gegeben hat oder mich bestärkt hat in meiner eigenen Kraft, in den Glauben an mich sozusagen. Denn Frauen sind, so blöd es sich anhört, aber sind dafür gemacht zu gebären. Und was wieder zu erlernen, was ja auch Christine Graf immer in dem Podcast Die friedliche Geburt sagt, also sie bringt was den Frauen bei, was die Frauen aber eigentlich alle schon wissen, denn es ist ja eine Intuition, also es ist, man macht alles intuitiv bei der Geburt, man kann nichts falsch machen, egal wie man sich vorbereitet oder nicht vorbereitet, zum Zeitpunkt der Geburt kommt das Kind schon irgendwie auf die Welt. Also man kann darauf vertrauen, dass die Natur das schon gut gemacht hat, dass das alles gewollt ist und eingerichtet ist, dass man eben Kinder gut zur Welt bringen kann. Wenn natürlich es sich um eine Grossesse-Physiologie handelt, also wenn quasi alles, ja, natürlich abläuft, wenn man Risikofaktoren hat, wie zum Beispiel Diabetes oder eine Zwillingsschwangerschaft hat oder Corona hat oder so, dann wird sowieso ja nicht zu einer Hausgeburt geraten, in Frankreich zumindest. Jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgekommen. Jetzt habe ich über den Comic gesprochen. Wie kam ich da drauf? Weil Christina mich nach Tipps gefragt hat. Genau, weil ich gemerkt habe mit dem Gespräch dann mit meiner Schwester, dass ich eben doch nicht so offen bin dafür, wenn jetzt was schief geht und ich dann ins Krankenhaus fahren muss. Also ich habe schon gemerkt, dass meine Traumgeburt auf jeden Fall eine Hausgeburt wäre. Und natürlich möchte man sich dann auch selber nicht so unter Druck setzen. Ich hätte das auch definitiv abgebrochen, wenn es sich nicht mehr für mich in dem Moment stimmig und richtig angefühlt hätte. Und die Hebamme hat auch nochmal während der Wehen schon, also während ich schon Wehen hatte, mich auch nochmal gefragt, bist du dir immer noch sicher? Fühlst du dich immer noch gut dabei, dass du zu Hause entbinden möchtest? Und wenn ich dann da schon gesagt hätte, nee, ich würde lieber doch ins Krankenhaus fahren, wäre das auch kein Problem gewesen, also für sie zumindest nicht. Für mich wäre es schon so ein bisschen, ja, also für mich war es schon so ans Ende meines Traums gehen, dass ich das auch wirklich zu Hause durchziehe, obwohl ich definitiv dann auch, ich komme dann später nochmal drauf zu sprechen, aber diesen Moment hatte, wo ich das alles in Frage gestellt habe und mir dachte, scheiße, was für eine blöde Idee, dass ich zu Hause entbinden will. Da war es dann allerdings schon zu spät, ins Krankenhaus zu fahren, beziehungsweise hätte ich ins Krankenhaus fahren können, aber wahrscheinlich wäre das Kind dann im Auto zur Welt gekommen oder auf dem Parkplatz vorm Krankenhaus oder so. Christine Graf erzählt auch in einer der allerersten Podcast-Folgen von der friedlichen Geburt, also wo es um die Geburt ihres dritten Kindes ging, dass sie sich immer vorgestellt hat, während sie meditiert hat, also sie hat sich eben viel mit Meditation vorbereitet, was ja auch das ist, was sie hauptsächlich eben macht neben dem Podcast, also Meditationen oder Hypnosekurse anbieten. Da hat sie sich jedenfalls vorgestellt, während sie im Bett lag und eben meditiert hat, dass neben ihr in einer Wiege ihr Kind liegt und hat das quasi schon, ja, visualisiert und diese Vorfreude genossen, oder das hat die ganze Zeit überwogen. Und das habe ich auch versucht, in dieser Schwangerschaft mir ganz präsent zu machen. Also ich habe mich wirklich schon während der Schwangerschaft diesmal als Mutter gefühlt von diesem Kind, obwohl ich nicht wusste, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Ich hatte keine konkrete Vorstellung von diesem Kind, aber ich wusste, ich bin schon seine Mama oder ihre Mama. Also ich bin schon die Mama des Kindes. Und bei Emily war das alles noch so abstrakt. Ich hatte irgendwie gar nicht so einen richtigen Bezug zu diesem Kind. Und dieses, ob man es jetzt durch Meditation macht oder ob man irgendwie anders in sich reinhorcht, aber diesen Bezug zum Kind zu haben schon vor der Entbindung, ich glaube, das hat mir auch total geholfen. Alles jetzt sehr esoterisch, was ich irgendwie sage, aber ja, das würde ich schon auf die Frage antworten, was mir geholfen hat. Einfach, ja, mich konkret mit dem Kind in meinem Bauch zu beschäftigen oder ab und zu einfach meinen Bauch anzuschauen, die Bewegungen zu spüren, sich einfach an diesem Wunder der Natur zu freuen und das nicht alles so medizinisch zu sehen. Ich habe aber ja auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, ich habe 8 Ultraschalle gemacht. Ich habe einmal einen Ball auf den Bauch geschossen bekommen, habe dann auch nochmal einen Kontroll-Ultraschall gemacht, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Also ich habe es jetzt auch nicht unmedizinisch angehen lassen, ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich ja relativ viele Ultraschalle gemacht, dafür, dass ja nur 3 empfohlen werden. Aber ich hatte dann doch eben viele Ängste und Sorgen und das eine schließt das andere aber ja nicht aus. Also was ich damit meine ist, dass medizinische Vorsorge wichtig und auch notwendig ist und dass es super ist, dass man eben zum Beispiel durch einen Ultraschall mal eben gucken kann, ob das Kind noch in Schädellage ist, was mich in dem Moment dann auch wirklich beruhigt hat, als es sich rausgestellt hat, dass das Kind sich nicht nochmal zurückgedreht hat. Aber man darf eben auch ins Vertrauen gehen und Medizin hin oder her, es gibt wahnsinnig viel, gerade beim Thema Geburt, was man einfach noch nicht weiß und was nicht erforscht ist oder was man vielleicht auch nie wissen wird, was zum Beispiel konkret die Geburtswehen auslöst. Klar, man weiß einiges über die verschiedenen Hormone, die da im Körper aktiv sind während der Wehen oder Wellen, wie auch immer man es nennen mag, oder während der Kontraktion. Aber was genau den Geburtsprozess startet im Körper, ist bisher unerforscht. Und ich finde, allein daran merkt man halt, dass es einfach ganz vieles gibt, was man eben nicht weiß und was man auch nicht wissen muss jetzt vielleicht unbedingt und wo man einfach ins Vertrauen gehen darf. Ja, und um nochmal auf meine Situation zu sprechen zu kommen, also ich habe mich halt auch gefragt, wo und wie und mit wem fühle ich mich wohl oder wie stelle ich mir den Moment des Gebärens vor? Und ich habe eben ja keine gute Krankenhauserfahrung gemacht, beziehungsweise den Umständen entsprechend schon. Also es ist super gut, dass ich vaginal entbinden konnte, auch beim letzten Mal, trotz Beckenendlage und trotz Frühgeburt. Aber es war im Rückblick betrachtet eine traumatische Geburt, was ich auch durch diese Podcast-Folge von Christine Graf erst gemerkt habe, wo es eben um traumatische Geburten ging. Und ich habe einfach gemerkt, was ich nicht mehr möchte und habe mir auch eine Liste gemacht, die lese ich jetzt mal vor. Und zwar habe ich beim letzten Mal provisorisch direkten Zugang gelegt bekommen. Und Jerome hat schon vor 2 Jahren darüber gelacht, als es bei Emily eben, also als Emily zur Welt kam, im Frühjahr 2020, da sagte er mir, das kann doch nicht sein, dass du die ganze Zeit über diesen Zugang sprichst. Also diese Nadel da in meinem Arm, es hat mich einfach so genervt. Und als es anfing mit den Wehen, also die Wehen haben ja nicht direkt eingesetzt, da war ich aber schon im Krankenhaus, weil ich das Fruchtwasser verloren hatte und man ja dann vorsorglich Antibiotikum nehmen muss, was auch so eine Sache ist. Also diesmal habe ich ja wieder, war der Geburtsstart quasi der gleiche. Also ich habe wieder Fruchtwasser verloren, aber habe viel später dann erst Antibiotikum eingenommen, beziehungsweise hat mir das dann abends die Hebamme mitgebracht, weil das schon so ist, dass man dann eben nach 12 Stunden bei einer Hausgeburt im Krankenhaus, also ist es glaube ich schon nach 6 Stunden, das erste Mal Antibiotikum einnehmen sollte, weil man ja dann eben nicht mehr diesen Schutz hat durch den Schleimpfropf und eben das Fruchtwasser, was, ja, wenn das Fruchtwasser eben rausläuft, dann können ja auch vielleicht da Bakterien und so weiter zum Kind gelangen, und um eben einer Infektion vorzubeugen, gibt man dann eben provisorisch Antibiotikum. Aber jedenfalls hat mich ja dieser Zugang vor allem beim letzten Mal schon von Anfang an gestört und sogar mehr gestört als die Wehen. Und ich meine das ernst, also er meinte, das kann doch nicht wahr sein, dass dich das mehr stört, als Wehen zu haben, aber es war tatsächlich so, einfach so ein Fremdkörper, und das hatte meine Mutter auch schon von der Geburt mit mir damals beschrieben, dass es sie auch so gestört hatte, und das war wirklich so einer der Gründe, weshalb ich mir überlegt habe, nicht mehr im Krankenhaus zu entbinden, weil einfach da halt so vorsorglich Sachen gemacht werden, die total schwachsinnig sind, wie eben einen Zugang zu legen, um dann irgendwie schnell irgendwas spritzen zu können oder so. Ja, dann hatte ich auch die Angst davor, dass Jerome nicht dabei sein könnte. Vor allem jetzt gerade ist ja wieder eine Hochphase von Corona, oder es gibt wieder viel mehr Fälle. Und jetzt ist es ja auch wieder so, dass teilweise der Partner noch nicht mal mit, also in Kreißsaal darf er glaube ich schon, aber die ganze Zeit davor ist man teilweise alleine. Und ja, so dieses Fremdbestimmtwerden, nicht selber entscheiden zu können, ob der eigene Partner dabei sein kann oder darf. Oder man möchte ja selber entscheiden können, wer dabei ist, während man Wehen hat. Und das nicht selbst entscheiden zu können, war für mich auch ein Grund, dass ich eben nicht im Krankenhaus entbinden möchte. Ein weiterer Grund, was mich auch gestört hat beim letzten Mal, war, dass ich total lange alleine im Kreißsaal rumlag nach der Geburt, ohne Baby. Ich meine, es ging da auch nicht anders, weil sie ja gleich untersucht werden musste oder gleich halt ja auf die Neonatologie dann kam. Mein Mann ist dann dem Kind hinterher. Das hatten wir auch so ausgemacht, dass wenn irgendwas ist, dass er dann mit dem Baby mitgeht. Aber ich habe mich doch sehr, ja, nicht nur einsam gefühlt, sondern es war total absurd, irgendwie dann auch noch die, also jetzt im Nachhinein, vor allem mit dem Vergleich dieser wunderschönen zweiten Geburt, war es eigentlich absurd, die Plazenta noch rauszupressen mit diesem abgeschnittenen Stück Nabelschnur dran, also die Nabelschnur noch halb in mir zu haben und das Kind ist schon weg, das kommt mir jetzt im Nachhinein noch absurder vor eigentlich. So ist es aber ja immer im Krankenhaus, dass das Kind sofort abgenabelt wird oder entbunden wird. Darüber spricht übrigens auch Josie Peukert sehr viel auf ihrem Instagram-Kanal, so dieses Entbinden, also die Bindung wegzunehmen eigentlich zum Kind. Also wenn das Kind entbunden wird, dann schneidet man die Nabelschnur ab. Das ist ja eh auch so ein westliches Ding irgendwie, dass sich alle mal fragen, oh mein Gott, was ist, wenn jetzt irgendwo ein Kind so schnell zur Welt kommt als Alleingeburt? Was passiert dann mit der Nabelschnur? Dabei kann die Nabelschnur ja auch noch tagelang dranbleiben, bis sie von alleine abfällt. Und das fand ich eben auch total spannend, also auch toll, dass ich das selber eben entscheiden konnte, was passiert mit der Plazenta oder wann möchte man das Kind abnabeln oder ja, wie machen wir das? Und ich fand eben diese Lotusgeburt, also dass man das Kind gebärt und dann die Plazenta und dann eben noch Kind und Plazenta verbunden lässt mit der Nabelschnur, bis das Kind von alleine nicht mehr die Plazenta braucht sozusagen, fand ich einen interessanten Gedanken, also eben diese Lotusgeburt. Und als ich mich dann näher damit befasst habe und auch jemanden kennengelernt habe, hier in Paris oder im Vorort von Paris, im 93, da habe ich so eine Frau kennengelernt, bei der ich den Geburtspool abgeholt habe. Das ist auch eine coole Sache, dass das immer so rumgeht in den Pariser Vororten. Also es gibt so eine Association, einen Verein von Eltern, die Hausgeburten planen, und da wird eben dieser Geburtspool rumgereicht. Also man zahlt nichts dafür, es ist eine Leihgabe, und dadurch lernt man eben dann auch andere Eltern kennen, die dann schon zu Hause entbunden haben. Und die Frau, bei der ich eben den Geburtspool abgeholt habe, die hat eine Lotusgeburt gemacht und das Kind ist nach 4 Tagen dann nach 4 Tagen ist die Nabelschnur von alleine abgefallen. Und sie meinte, im Nachhinein fand sie das zu lang, weil sie hatte zwar Kräuter und so Salze aus dem Himalaya, aber es hat schon ziemlich gestunken und es war halt auch ziemlich nervig, dann immer irgendwie den Korb, wo die Plazenta drin lag, von links nach rechts zu schleppen, wenn man das Kind auf der einen oder anderen Seite stillen wollte und auch die Geschwisterkinder. Das war das dritte Kind und die anderen Kinder fanden das super eklig und haben das Kind dann auch die ersten 3 Tage nicht gesehen. Ich meine, ich fand es irgendwie schon cool, dass man dadurch halt auch das Wochenbett wirklich einhält, weil du bist dann im Sinne des Wortes ans Bett gefesselt mit dem Kind oder das Kind ist eben an die Plazenta gefesselt noch und du machst dann halt wirklich nicht, also du gibst das Kind dann halt auch echt nicht irgendwie schnell auf den Arm von anderen oder so. Aber ich habe dann so für mich überlegt, ich fände es schon cool, das auszuprobieren, aber vielleicht so einen Tag. Und genau so haben wir es dann auch gemacht. Das war dann auch für Jerome, der komplett dagegen war erstmal, ein guter Kompromiss, dass wir das eben so machen, dass ich die Plazenta gut einstreue mit diesen ganzen Kräutern und Salzen. Ich habe wirklich alles drauf geschüttet, damit es bloß nicht stinkt. Es war ja auch ziemlich heiß und habe dann eben nach einem Tag selber die Nabelschnur abgeschnitten, was ich auch total cool fand. Und aber auch erstaunlich, weil nach einem Tag oder eben nach 24 Stunden trotzdem auch noch ziemlich viel Blut geflossen ist, als ich die Nabelschnur durchtrennt habe, womit ich nicht gerechnet habe, weil natürlich pulsiert die Nabelschnur nicht mehr, die pulsiert ja nur so 15, 20 Minuten noch nach der Entbindung, aber es ist eben doch noch ziemlich viel Blut drin. Und obwohl die ja dann schon so ein bisschen angetrocknet war, die Nabelschnur, ja, hat mich das erstaunt. Also finde ich jetzt im Nachhinein viel zu früh, dass das im Krankenhaus einfach nach 2 Minuten gemacht wird. Was auch noch auf meiner Liste steht, was ich nicht nochmal wollte, war, ja, ich habe es gerade schon angesprochen, diese... So, dritte Unterbrechung. Eigentlich schläft die Kleine quasi noch den ganzen Tag und ist selten wach, aber ausgerechnet jetzt, wo ich die Folge aufnehme, ist sie quasi die ganze Zeit wach und an der Brust, aber ist nicht schlimm. Also ich war ja jetzt auch am dritten Tag nach der Geburt dann doch noch im Krankenhaus. Die mir bei Instagram folgen, haben es mitbekommen, weil die Kleine, also das war noch bevor ich den Milcheinschuss hatte und die Hebamme hatte dann irgendwie Panik, weil sie halt recht viel abgenommen hat, was ja normal ist. Aber sie war an dem Tag, wo die Hebamme kam, auch so leicht apathisch. Und es war auch ziemlich heiß draußen. Also vielleicht war sie wirklich da in dem Moment auch dehydriert. Jedenfalls haben wir uns komplett verrückt machen lassen und sind dann ins Krankenhaus. Das war mal wieder die Bestätigung für mich, dass man im Krankenhaus einfach wirklich fremdbestimmt ist und auch nicht einfach so gehen kann. Also es war jetzt für mich wirklich ganz klar so, also dieser Krankenhausaufenthalt jetzt am dritten Lebenstag, eine Entmündigung, weil wir noch nicht mal selber eben darüber entscheiden konnten, dass wir jetzt einfach gehen wollen, denn uns wurde dann gedroht, dass es einen richterlichen Beschluss gibt, wenn wir jetzt einfach gehen und die Polizei und das Jugendamt gerufen wird, was wahrscheinlich auch nicht passiert wäre, wenn ich nicht eine Hausgeburt gehabt hätte. Also man begegnet den Hausgeburtsprojekten in Frankreich mit sehr viel Skepsis, um es mal vorsichtig zu formulieren, beziehungsweise gibt es auch einige Probleme und am Anfang habe ich mich auch gefragt, ist es denn überhaupt legal, in Frankreich zu Hause zu entbinden, da die Hausgeburtshebammen keine Haftpflichtversicherung haben, beziehungsweise die Haftpflichtversicherung so teuer ist, dass es sich niemand leisten kann. Womit natürlich, oder womit wahrscheinlich, ich gehe davon aus, auch versucht wird zu unterbinden, dass es Hausgeburten gibt. Denn Ärzte zum Beispiel zahlen das Gleiche für eine Haftpflichtversicherung. Ich glaube, das sind ungefähr 40.000 Euro jährlich. Aber die wird von Ärzten zum Beispiel subventioniert oder ich weiß nicht, ob die Region da einen Teil davon bezahlt. Jedenfalls gibt es für freiberufliche Hebammen da keinerlei finanzielle Unterstützung, sodass die Hebammen nicht versichert sind und es da auch schon zu Problemen kam. Also ich glaube, dass bisher noch keine Eltern gegen eine Hebamme geklagt haben, aber zum Beispiel ein Krankenhaus oder ein Arzt hat mal gegen eine Hebamme geklagt. Also vor einigen Jahren gab es da einen Prozess mit einer Bekannten von meiner Hausgeburtshebamme. Also das sind, ja, ich glaube, es ist irgendwie so eine gewisse Grauzone, was das angeht. Und es gibt definitiv auch eine fehlende oder ja, eine sehr mangelhafte Kooperation zwischen freiberuflichen Hebammen in Frankreich, die Hausgeburten durchführen, und Ärzten, zu denen man gehen kann, weil eigentlich war die Idee meiner Hebamme, nur eine zweite Meinung einzuholen, beziehungsweise mal einen Arzt auf mein Kind schauen zu lassen und nicht, dass wir dann da behalten werden unbedingt. Also es gab keinen Grund dazu, denn in einem Krankenhaus wird man zum Beispiel, also wenn man im Krankenhaus entbindet, werden die Frauen nicht entlassen, solange die Kinder nicht 10%, also wenn die Kinder mehr als 10% des Geburtsgewichtes verloren haben, dann werden die Frauen da behalten und dürfen nicht gehen. Mein Kind hatte, ich glaube, 9% abgenommen vom Geburtsgewicht, war also komplett in der Kurve. Aber es hieß irgendwie, ja, sei es halt nah dran an den 10%. Also das wurde zumindest als Vorwand genommen. Ja, jedenfalls, ich wollte jetzt eigentlich nicht über diesen Krankenhausaufenthalt sprechen, aber einem sind sehr, sehr stark die Hände gebunden. Und wie sehr einem die Hände gebunden sind im Krankenhaus, wurde mir jetzt nochmal mehr bewusst als schon bei der Entbindung von Emily, wo mich das auch total genervt hat, diese ganzen Regeln. Also man darf nur den Säugling in so einem Wägelchen rumfahren. Klar, das hat Sicherheitsgründe, wenn man das jetzt irgendwie auf dem Flur fallen lässt, dann haftet das Krankenhaus. Aber es ist halt so ein bisschen ad absurdum geführt, auch wenn ein Notfall ist, dass man dann, also ich weiß noch zum Beispiel, Emily hatte an ihrem 6. Lebenstag eine Hypothermie, also wurde zu kalt. Es war irgendwie um 2 Uhr nachts. Ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl, habe Fieber gemessen bei ihr, also Temperatur gemessen und gemerkt, 35 Grad, das stimmt irgendwie was nicht. Und sie war tatsächlich einfach unterkühlt. Die ganz, ganz kleinen Kinder können ja ihre Temperatur noch nicht gut selber regulieren. Und sie war ja auch sogar noch ein Frühchen. Also man sagt ja, glaube ich, die ersten 3 Tage können die Temperatur noch nicht regulieren. Deswegen ist es so wichtig, den gleichen Mützchen nach der Geburt aufzusetzen und so. Aber bei ihr war das eben am 6. Lebenstag. Und ich bin dann eben mit dem Kind auf dem Arm über den Flur gelaufen, schnellen Schrittes, zu diesem Krankenschwesternzimmer. Und habe darum gebeten, dass ein Kinderarzt sie anschaut, weil das eben sehr bedenklich war und die Temperatur ging immer weiter runter. Und dann kam auch ein Kinderarzt, wie gesagt, um 2 Uhr nachts. Und dann kam sie unter so eine Wärmelampe und das war alles einfach super aufregend. Und ich sollte dann aber, obwohl es ein Notfall war, nochmal zurückgehen ins Zimmer und sie ins Wägelchen legen und dann mit dem Wägelchen über den Flur gehen. Sowas, also so Regeln, die einfach durchgezogen werden, weil es Frankreich ist. Also ich finde, das ist so französisch, einfach so auf diesen Regeln zu beharren. Oder zum Beispiel hatten wir ein Familienzimmer damals, also vor 2 Jahren bei Emilys Geburt. Haben also, ich glaube, 700 Euro waren das, aus eigener Tasche bezahlt. 400 hatte die Krankenkasse übernommen, also unsere Zusatzversicherung, unsere Mutuelle. Also ich glaube, 1.100 hatte das gekostet, damit wir uns ein Zimmer teilen konnten. Also dass Jerome auch in dem Zimmer schlafen durfte. Und man durfte aber sich nicht auf das Bett von dem anderen jeweils setzen. Und ich hatte aber gehofft, dadurch, dass wir jetzt ein Familienzimmer haben, dass Jerome sich wenigstens mal auf mein Bett setzt oder mich in den Arm nimmt. Und er war so besessen von dieser, oder so, hatte so Angst davor, dass dann jemand reinkommt und sehen könnte, dass er auf meinem Bett sitzt oder ich auf seinem Bett sitze, dass er echt mein Bett nicht angerührt hat die ganze Woche. Und ich mir dachte, warum haben wir überhaupt dieses Familienzimmer genommen, wenn die Regeln hier einfach so wahnsinnig streng sind. Ich weiß auch nicht, was die sich da vorstellen oder warum das da so streng ist, weil ich glaube, niemand hat Lust, nach der Geburt gleich eine Nummer zu schieben. Oder ich weiß nicht, was deren Angst ist, dass der eine Partner auf dem Bett von der Wöchnerin sitzen könnte. Aber das ist einfach alles so absurd. Außerdem war ich bei Emily nach der Geburt völlig neben der Spur und dieses sich so hilflos und ausgesetzt zu fühlen und gar nicht so das Gefühl zu haben, man hat selber gerade was Großartiges geleistet, das wollte ich auch auf gar keinen Fall nochmal, dass ich, also ich war einfach wirklich komplett durch den Wind und als ich dann da auf die Neonatologie gegangen bin, also auf die Intensivstation, wurde ich ja auch gefragt, ob ich die Mutter von Emily sei und ich habe nur gesagt, hä, nee, Emily, ich wurde noch nie gefragt, ob ich die Mutter von irgendjemandem bin. Und ich war erstmal wie im falschen Film. Ich habe erstmal gesagt, nein. Und dann ist mir wieder eingefallen, ich habe das Kind ja vor 2 Stunden Emily genannt. Also es war echt einfach wirklich total skurril irgendwie. Und es ging mir einfach nach der Geburt überhaupt nicht gut, das letzte Mal. Und das anders zu erleben oder das, ja, das, was auch alle sagen, dass die Geburt der schönste Tag des Lebens ist und so, das konnte ich gar nicht glauben, dass eine Geburt schön sein kann auch. In dem Podcast Hi Baby spricht die Isa auch darüber, also in ihrer Hausgeburtsfolge, dass sie das auch so erlebt hat im Krankenhaus, dass sie da, ich meine, allein durch den Notstand an, wie heißt das, dass es eben so wenig medizinisches Personal gibt und das ja eher immer weniger wird, weil die Bedingungen so schlecht sind und die Bezahlung so schlecht ist und der Schichtdienst scheiße ist und so, das hilft natürlich auch nicht. Ja, diese ganzen Probleme, die es halt im Krankenhaus gibt, dass da immer Zeitdruck ist, dass es da ein Klinikpersonal gibt, was einen Schichtwechsel hat, Das alles diesmal anders zu erleben, das war mir schon ja, extrem wichtig. Dann hatte ich mir auch vorgenommen, was ich diesmal anders haben möchte, dass ich stärker Grenzen aufzeige. Ich hatte zum Beispiel meinen Eltern oder meiner Familie schon vorher gesagt, ich möchte euch diesmal nicht Bescheid sagen, wenn es losgeht mit den Wehen, weil mich das letzte Mal komplett verrückt gemacht hat. Meiner Mutter habe ich natürlich direkt Bescheid gesagt, weil sie sich dann auf den Weg gemacht hat und hergefahren ist. Aber allen anderen, beziehungsweise doch mit meiner großen Schwester, habe ich dann doch mal, also die hatte mir im Laufe des Tages geschrieben, wie es mir geht. Und dann dachte ich mir schon, da ist irgendwie was durchgedrungen. Aber es war wirklich Gedankenübertragung wohl. Also sie wusste gar nicht, dass ich gerade schon in den Wehen liege. Und da jetzt diesmal nicht so in dieser ständigen Kommunikation zu sein und dieses aufgeregte, oh mein Gott, meine Fruchtblase ist geplatzt, hin und her geschreibe mit Freunden und so, hatte ich diesmal nicht. Oder beziehungsweise habe ich mir das eben bewusst ausgesucht, wem ich jetzt was sage und wer wie darauf reagiert. Und habe auf jeden Fall diesen Vorsatz ernst genommen, dass ich es niemandem jetzt recht machen muss oder jetzt niemanden auf dem Laufenden halten muss. Und last but not least, um auf die Frage zu antworten, ja, welche Tipps ich jetzt habe, wie ich mich mental gestärkt habe oder was ich mir vorgenommen hatte für diese Geburt, ist noch der letzte Punkt, das Wochenbett. Auf das Wochenbett habe ich mich auch viel, viel besser vorbereitet als beim letzten Mal und hatte mir auch wirklich vorgenommen, kein schlechtes Gewissen zu haben, eine Woche lang hauptsächlich im Bett zu verbringen und ja, mich bedienen zu lassen und das einfach als Ausnahmesituation zu sehen. Und das hat auch zumindest jetzt die erste Woche mehr oder weniger ganz gut geklappt. Einmal hatte ich sogar einen kleinen Streit mit meiner Mama, weil die meinte, ich liege nur auf der Couch rum und würde sie rumkommandieren. Das war allerdings auch ja, nach einem anstrengenden Tag, als sie schon geputzt, Wäsche gewaschen, abgespült hatte, mit Emily 2 Stunden auf dem Spielplatz war, eingekauft hatte und ja, quasi alles, was man sonst so den ganzen Tag irgendwie an Haushalt macht, ja, alles erledigt hatte. Und ich habe sie wegen irgendwas angemotzt, ich glaube, weil sie das falsche Bettlaken rausgeholt hatte, genau so war es. Ein zu großes Bettlaken für eine zu kleine Decke und also wirklich total der Schwachsinnsstreit eigentlich, aber daran habe ich gemerkt, ich habe es wirklich geschafft, einfach liegen zu bleiben. Und da hat mir auch wieder der Podcast Hi Baby geholfen in Bezug auf die Pläne, die Isa erstellt hatte. Das habe ich mir auch abgeguckt und Pläne für das erste Kind quasi erstellt. Also was Emily gerne isst, was man mit Emily unternehmen kann und auch Nummern, also eine Kontaktliste mit allen Personen, die mit einbezogen werden könnten bei der Hausgeburt. Also Plan A, Plan B, Plan C. Was ist, wenn meine Mutter noch nicht da ist? Haha, war sie ja auch noch nicht während der Geburt, dann war eigentlich unser Plan B, dass wir zur Tagesmutter, dass die Emily, also unsere große Tochter, große kleine Tochter, zur Tagesmutter gefahren wird. Und Plan C, dass die Nachbarin sie zur Tagesmutter fährt und so weiter. Also diese ganzen Telefonnummern, damit alle Nummern haben. Da hatte ich eben Listen erstellt. Dann habe ich mir überlegt, was ich alles brauche fürs Wochenbett. Alles das, was man ja eigentlich im Krankenhaus schon hat. Aber auch noch darüber hinaus einfach Sachen, die einem gut tun, die wohltuend sind. Ja, darüber habe ich auch ganz, ganz viel bei Instagram gesprochen, beziehungsweise da auch Highlights erstellt, zum Beispiel eins zur Geburtsvorbereitung, wo ich wirklich einmal gezeigt habe, was ich alles besorgt habe, auch konkret an materiellen Dingen, Regenerationsspray, Happy Po, damit die ersten Toilettengänge ja nicht so schwer sind oder es nicht so weh tut. Ja, und dann eben das, was man sonst noch alles für eine Hausgeburt so braucht, in Anführungsstrichen. Also einiges hätten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber es war doch alles nützlich. Also eine Bekannte von mir, die auch eine Hausgeburt hatte, die meinte, boah, Feli, du hast es ja mega übertrieben. Was hast du denn alles besorgt? Irgendwie Traubenzucker und eine Massagekerze, also eine Kerze, die, wenn sie abbrennt, auch noch gleichzeitig Massageöl ist und so weiter. Aber ja, vor allem so diese ganzen Pflegeprodukte für nach der Geburt haben mir wirklich alle gute Dienste geleistet und ich musste sie teilweise sogar nachkaufen. Und was ich auch noch als letzten Tipp mitgeben kann, ist vielleicht dadurch, dass jetzt Christina die Frage gestellt hat und ich weiß, dass sie auch schon einen Sohn hat, also vor allem für die Mütter, die nicht das erste Kind bekommen, ist es immer ganz hilfreich, finde ich. Also bei uns hat das wirklich gut geklappt, dass man das Baby ein Geschenk mitbringen lässt, in Anführungsstrichen. Also, dass man dem älteren Kind sagt, schau mal, das hat deine kleine Schwester oder dein kleiner Bruder mitgebracht. Und das funktioniert auch noch einige Tage später. Also die kleine Laila hatte der Emily ein Buch mitgebracht und ein paar Tage später, als es immer noch super schwierig war, ja, und Emily sehr stark mit Verlustängsten zu kämpfen hatte, haben wir dann nochmal ihr ein Geschenk quasi mitgebracht oder ein Geschenk gegeben von Laila, von ihrer kleinen Schwester. Und sie hat sich auch total gefreut. Also sie sagt nicht Laila, sondern Lila. Und sie hat dann so immer gesagt, Kado, Kado, Lila. Also hat wirklich eben geglaubt, dass die kleine Laila ihr das noch aus dem Bauch mitgebracht hatte. Und da habe ich dann auch, ja, so gestaunt, dass die kleinen Kinder sich einfach, also es geht vielleicht auch nur bis zu einem gewissen Alter, aber ich glaube schon auch noch mit 3, 4 glauben die Kinder eben, dass das möglich ist, dass die Säuglinge eben Geschenke mit aus dem Bauch bringen. Und die haben auch noch, ähnlich wie ein fehlendes Zeitgefühl, haben sie eben auch noch kein Gefühl für Volumen, weil ich habe dann zu meiner Hebamme gesagt, unglaublich, was da alles Großes mit aus meinem Bauch rauskam. Wir haben ihr zum Beispiel das Buch Der Regenbogenfisch von Markus Pfister geschenkt. Da geht es ja auch um das Thema Teilen. Also da, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt. Ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit, wo der Regenbogenfisch seine wunderschönen Schuppen den anderen Fischen verschenkt und eben teilt oder teilen lernt. Und das Buch ist in einem relativ großen Format. Und ich habe dann so zu meiner Hebamme gesagt, zum Glück hinterfragt meine Tochter das nicht, wie das auch noch in den Bauch gepasst hat. Und dann meinte sie, ja, die haben ja noch gar kein Gefühl für Volumen. Aber ja, auf jeden Fall hat das bei uns gut geklappt, dass sie dann eben schon mal positiv auf ihre kleine Schwester zu sprechen war. Eben durch die Geschenke, die da noch mitkamen aus dem Bauch. So, die dritte Frage, die mir gestellt wurde von Charou. Ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißt, aber bei Instagram heißt sie Charou. Sie hat mich gefragt, wie ist die Geburt verlaufen? Wie ging es Emily und wo war sie? Darum soll es jetzt in der nächsten Folge gehen. Ihr könnt also gespannt sein. Da erzähle ich euch dann wirklich von A bis Z, wie die Geburt ablief. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, genießt den Sommer und au revoir!